Guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Gottesdienstbesucher, auch herzlichen guten Morgen an alle, die irgendwie von außerhalb zuschauen, den Livestream verfolgen. Ich muss ehrlich sein, ich freue mich sehr, heute hier zu sein, diesen Gottesdienst mit euch zu erleben. Und ich muss auch ehrlich sein, dass ich seit langem mal wieder richtig aufgeregt bin vor einer Predigt. Das habe ich gerade festgestellt. Es war in letzter Zeit irgendwie nicht immer so, aber ich glaube, das liegt zum einen daran, dass ich sehr gerne heute hier bin, auch diesen Dienst mit euch gemeinsam tue, aber auf der anderen Seite auch daran, dass wir uns heute mit einer herausfordernden Begegnung wieder beschäftigen möchten, mit einer herausfordernden Thematik auch. Es ist eine sehr bekannte Begegnung. Ich denke, die meisten, die die Bibel lesen, werden diese Begegnung kennen, aus der Kinderstunde vielleicht. Später aus einem ganz normalen Bibelstudium, aus der stillen Zeit. Aber trotzdem hoffe ich, dass ihr heute etwas für euch mitnehmen könnt und dass ihr auch heute in dieser Predigt wieder eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus erlebt. Das ist mein Wunsch für uns heute. Ich hoffe auch, dass wir heute wieder dazu lernen können, wenn es darum geht, wie Jesus Christus Menschen seelsorgerisch begegnet. Auch das werden wir heute wieder sehen, dass Jesus einer Person begegnet und mit ihm Seelsorge betreibt, auch wenn das vielleicht ein bisschen anders ist als das, was wir oft unter Seelsorge verstehen. Vor einigen Wochen hörte ich ein Zeugnis von einem amerikanischen Pastor. Er heißt Scott Parker. Und er beschrieb die Situation auch in einem Buch. Es ist eine Situation aus seinem Leben, die er erlebt hat. Scott war schon länger Pastor, Vollzeitpastor und war auch Lehrer an mehreren theologischen Ausbildungsstätten, an kleineren Bibelschulen oder an kleineren Universitäten. Und eines Tages bekam er das Angebot, eine kleine theologische Lehreinrichtung, also so eine ganz kleine Uni, als Direktor oder wie man in Amerika immer sagt, als Präsident zu übernehmen. Und er hatte schon irgendwie lange davon geträumt, sich eines Tages in diese Richtung beruflich nochmal zu verändern. Also wenn er was anderes machen würde, dann wäre das, was ihn reizen würde. Und so war er sehr glücklich darüber, als er dieses Angebot auf dem Tisch hat. Und er war auch ziemlich aufgeregt. Aber auf der anderen Seite, also als er sich dann entscheiden musste oder eine Entscheidung treffen musste, merkte er auch, dass er nicht genau wusste, wie soll ich mich entscheiden. Er wusste, dass diese Entscheidung doch Auswirkungen auf sein Leben hätte. Also es war klar, dass er, wenn er diese neue Stelle antreten würde, dann müsste er umziehen. Das heißt, er müsste auch seinen Dienst in der Gemeinde, wo er war, seine Festanstellung als Pastor aufgeben. Er würde seine Lehrtätigkeit auch an den anderen Universitäten, an den anderen Schulen aufgeben müssen, weil das nicht mehr miteinander unter einen Hut zu kriegen wäre. Und so war er sich dann doch irgendwie unentschlossen. Also er war glücklich, aber auch unentschlossen. Und er wusste nicht genau, wie soll ich diese Entscheidung treffen? Was soll ich machen? Und hat versucht, alle Argumente irgendwie mit reinzubringen, um seine Entscheidung dann zu treffen. Aber irgendwann hatte er dann noch eine letzte Idee. Er sagte, vielleicht hilft ihm ja das. Er lud seine besten Freunde ein und gab ihnen vorab eine Aufgabe mit, als Bedingung für diese Einladung. Er sagte, zu dem und dem Tag, an dem Abend lade ich euch zum Abendessen ein. Ihr habt eine Aufgabe, die ihr machen müsst. Ihr müsst euch Fragen überlegen. Überlegt euch Fragen in Bezug auf diese neue Stelle, die ich antreten werde. Ihr dürft mich alles fragen, alles. Und ich werde alles zu 100% ehrlich beantworten, egal was ihr fragt. Im Zusammenhang mit dieser mit dieser Arbeitsstelle, mit diesem Angebot, werde ich alles zu 100% beantworten. Und er erhoffte sich dadurch, also durch die Fragen, die dann kommen sollten, vielleicht nochmal so einen anderen Blickwinkel zu bekommen, vielleicht auf Dinge aufmerksam gemacht zu werden, die er bis jetzt noch nicht bedacht hatte. Gut gesagt, getan. Der Abend kam und irgendwann nach dem Essen begann dann auch die Fragerunde. Und zunächst kamen so Fragen wie, was wären deine Visionen für die Zukunft der Bibelschule? Und Scott ging dann auch direkt ab, weil er war so ein total visionärer Typ und er hatte sich schon Gedanken gemacht, was man da alles ändern könnte oder in Zukunft, wo die Bibelschule hin sollte. Fiel ihm nicht schwer, diese Fragen zu beantworten. Dann gab es auch Fragen zum Curriculum, also zum Lehrplan, zum Inhalt der Dinge, die dort gelernt werden sollen. Und auch da hatte er sich schon Gedanken gemacht. Auch durch seine Erfahrung langjährige Erfahrung als Pastor gab es Dinge, wo er sagte, diese Dinge müssen unbedingt mehr an Bibelschulen unterrichtet werden, weil das die Pastoren viel mehr betrifft und andere Dinge braucht man gar nicht so sehr, da kann man ein bisschen kürzen. Also da war er schon total im Thema. Und irgendwann war dann sein bester Freund an der Reihe Und er stellte ihm eine total simple Frage, aber auf diese Frage war Scott überhaupt nicht vorbereitet. Er fragte ihn nämlich: Scott, was würde dir am besten an der neuen Stelle gefallen? Eine total einfache Frage. Und wie gesagt, Scott war auf diese einfache Frage irgendwie nicht vorbereitet, also fing er an zu denken und zu antworten gleichzeitig. Und er sagte dann: Ja, also mir würde nicht gefallen, dass ich vermutlich viel weniger Zeit für die Lehre hätte, also viel weniger lehren und predigen würde, da ich vermutlich andere Aufgaben bekommen werde. Mir würde auch nicht gefallen, dass ich den ganzen Tag in Anzug und Krawatte rumlaufen müsste, nicht mehr so in meiner einfachen Hose und T-Shirt. Mir würde auch nicht gefallen, dass ich vermutlich viel mehr politische Entscheidungen treffen muss, weil ich müsste auch total aufpassen, was ich wo sage, damit ich nicht falsch verstanden werde. Mir würde auch nicht gefallen, und an dieser Stelle unterbrach ihn dann sein Freund und sagte: Du Scott, ich habe nicht gefragt, was dir nicht gefallen würde, sondern ich habe gefragt, was würde dir am allermeisten daran gefallen? Okay, also denkt er erstmal nach, er wurde ruhig, es war einige Minuten still in diesem Wohnzimmer. Und irgendwann sagte er dann, weil er gesagt hatte, er wird jede Frage zu 100% ehrlich beantworten: Wenn ich ehrlich sein soll, würde mir am meisten ein Bild von mir in der Zeitung gefallen und unten drunter die Bezeichnung Scott Parker, Präsident der Bibelschule. Vielleicht können wir uns vorstellen, wie unangenehm still es jetzt in diesem Raum war. Keiner sagte etwas. Und irgendwann meinte dann der Freund, nur also sein bester Freund: Du Scott, ich glaube, es gibt auch einfachere Wege, in die Zeitung zu kommen. Und ich glaube, dass wir uns alle einig darüber sind, dass es ziemlich unangenehm ist, wenn unsere tiefsten Gedanken, wenn Wünsche, wenn Einstellungen oder andere Dinge, die in uns sind, an die Öffentlichkeit geraten, vor allem dann, wenn das nicht so gute Sachen sind. Man will diese Dinge nicht mit anderen teilen, es ist einem unangenehm. Erst recht, wenn viele andere Menschen das mitbekommen und anschließend auch ein ganz anderes Bild von mir haben. Das möchte man nicht. Eine sehr ähnliche Situation beschreibt uns die Bibel. Und diese Situation wird uns gleich in drei Evangelien beschrieben. Wir werden uns heute den Text aus dem Markus-Evangelium lesen und anschauen. Das Thema der heutigen Predigt lautet: Eine Begegnung mit Jesus Christus wird zur größten Enttäuschung des Lebens. Und der Text dazu steht in Markus Kapitel 10, die Verse 17 bis 27. Und als er hinausging auf dem Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Die Predigt habe ich heute in vier Punkte unterteilt. Ich werde sie nicht immer nennen, das ist ein fließender Übergang. Der erste Punkt ist die Diagnose, dann kommt die Behandlung und dann kommt der ärztliche Rat oder die Empfehlung zur Heilung. Und anschließend möchten wir uns die Frage stellen: Was sind unsere Enttäuschungen? Wo betrifft uns das? Sind wir vielleicht diesem Mann manchmal gar nicht so fremd, wie wir immer denken? Ich weiß nicht, was du über diesen jungen Mann denkst, wenn du diese Geschichte liest. Ich weiß auch nicht, wie er auf dich wirkt. Ich glaube, dass viele von uns heute ziemlich beeindruckt wären, wenn so ein Mann, so eine Person in die Gemeinde kommen würde heute, in unserer Zeit. Denn eigentlich ist das ja eine Person, wie man sie sich eigentlich in der Gemeinde wünscht. Das ist ein junger, ein angesehener, das ist ein dynamischer Mann. Er hat glänzende Zukunftsaussichten. Er hat einen tadellosen Lebenslauf und er hat auch gute Manieren, das sieht man hier. Er ist religiös konservativ, würde man es heute vielleicht nennen. Wir würden es vielleicht sogar bibeltreu bezeichnen. Und wenn so ein Mensch oder so eine Person in die Gemeinde oder vielleicht sogar in die Seelsorge kommt, dann würde man das vermutlich mit ganz, ganz viel Vorsicht behandeln. Es geht kein was an, diese ganze Gelegenheit muss möglichst diskret behandelt werden, wenn diese Person Fragen stellt. Es wäre ja auch total peinlich, wenn so ein Mann durch die Fragen oder durch Dinge, die dann passieren, auf einmal irgendeinen Fleck auf dieser weißen, auf dieser lupenreinen weißen Weste bekommt, die er hat. Wenn man so eine Person, wenn man mit so einer Person ein Seelsorgegespräch führen würde, dann würde man das vermutlich höchstens unter vier Augen machen, aber auf gar keinen Fall irgendwo in der Öffentlichkeit. Das würde man versuchen zu vermeiden. Und vielleicht hast du dir beim Lesen dieser Begegnung deshalb auch schon mal die Frage gestellt, warum stellt Jesus diesen jungen Mann, diesen armen jungen Mann hier in der Öffentlichkeit so bloß? Warum provoziert er ihn so und warum lässt er ihn dann auch einfach so blamiert weggehen? Ich weiß nicht, ob du dir diese Fragen schon mal gestellt hast. Ich habe festgestellt, dass wir uns beim Betrachten dieser Geschichte oft mehr auf diesen Mann konzentrieren, als auf das, was Jesus hier tut. Wir konzentrieren uns mehr auf diesen Mann, als auf das zu achten, wie Jesus diesem Mann hier versucht zu helfen. Einige Theologen gehen davon aus, dass dieser junge Mann, vermutlich so wie Nikodemus, zum Hohen Rat gehörte. Es gibt wohl einige Indizien, die es auch geschichtlich annehmen lassen. Und wenn das so ist oder wenn das so wäre, dann muss dieser Mann mindestens 25 Jahre alt gewesen sein, sonst könnte er dort nicht in diesem Hohen Rat sein. Wir haben gerade gelesen, dass er sehr viele Güter hatte. Vermutlich kommt er also aus einem reichen Elternhaus, denn er war noch nicht so alt, dass er sich das alles erarbeiten konnte. Wahrscheinlich hat er also Reichtum geerbt. Wir erfahren von ihm außerdem, dass er gesetzestreu und dass er fromm ist, das sagt er selber über sich. Und deshalb geht ja auch die Vermutung in die Richtung, dass er zumindest zur Gruppierung der Pharisäer gehörte, so wie Nikodemus. Und wenn das so ist, also wenn er Pharisäer war, dann kannte er sich in den Gesetzen, in den mosaischen Gesetzen bestens aus. Außerdem spricht er hier, ist er sehr ehrlich, er ist höflich und das sehen wir auch daran, wie er Jesus anspricht. Er sagt guter Meister oder guter Rabbi, je nach Übersetzung. Und im Gegensatz zu Nikodemus scheut er sich auch nicht davor, Jesus am helligsten Tage zu treffen. Er scheut sich auch nicht davor, Jesus vor Menschen zu treffen und sogar vor Jesus auf die Knie zu gehen. Das lesen wir hier auch. Wir wissen nicht, wie viele Menschen das mitbekommen haben. Eins ist klar, die Jünger, die waren mit dabei, die haben diese ganze Situation mitbekommen. Ob es noch mehr war, wissen wir nicht. Aber er hatte kein Problem damit. Was mich aber wirklich erstaunt und was ich erstaunlich fand, ist die Frage, die ihn hier quält. Die Frage, mit der er zu Jesus kommt, auf der er eine Antwort sucht und mit der er Jesus hier konfrontiert. Guter Meister, was soll ich tun, um ewiges Leben zu ererben? Wisst ihr, das ist erstaunlich. Ja, er kannte Gottes Wort, er kannte die Gesetze, er sagt selber, er hat sich immer dran gehalten, solange er sich zurückerinnern kann. Er ist sich keiner Schuld bewusst und trotzdem bewegt und trotzdem quält ihn diese eine Frage. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Und auch wenn Jesus hier noch nichts gesagt hat, an dieser Stelle, steht an dieser Stelle für ihn die Diagnose, also die Ursache für das Problem, bereits fest. Er hat ein ganz falsches Gottes- und ein falsches Selbstbild und zum anderen versucht er durch gute Taten und das Einhalten von Geboten vor Gott gerecht zu sein. Das sind die Probleme, die dieser junge Mann hat. Und Jesus hat das direkt erkannt und fängt jetzt an dieser Stelle dann an, mit ihm das Gespräch aufzunehmen und beginnt sozusagen mit der Behandlung dieses jungen Mannes. Wenn wir davon ausgehen, dass dieser junge Mann ja, so wie Nikodemus ein Pharisäer war, also er hält alle Gebote, er kennt die Gebote ganz genau, er behauptet von sich auch öffentlich, dass er nach den Geboten lebt und alle Gebote hält, das waren so typische Merkmale. Wenn wir also davon ausgehen, ist es trotzdem total interessant, dass Jesus diesen Mann komplett anders behandelt, als er Nikodemus behandelt. Die meisten kennen die Geschichte mit Nikodemus, in Johannes 3 könnt ihr das nachlesen, er kommt zu Jesus in der Nacht, er hat Fragen, traut sich nicht wirklich am Tag zu kommen, redet nachts mit Jesus und Jesus nimmt sich so viel Zeit für diesen Mann und er erklärt ihm das, er theologisch, tiefgehend und so weiter. Und bei diesem Mann, wenn das die gleiche Situation, also ein Mensch aus der gleichen Klasse, aus dem gleichen sozialen Umfeld ist, geht Jesus komplett anders vor. Wir müssen dazu wissen, dass zwischen diesen beiden Ereignissen, also zwischen dem Gespräch mit Nikodemus und zwischen dem Gespräch, was hier stattfindet, sind vermutlich 2 Jahre vergangen. 2 Jahre, in denen Jesus gedient hat, viel rumgereist hat, ist Wunder getan hat. Und als er sich hier mit diesem jungen Mann unterhält, ist Jesus bereits auf dem Weg nach Jerusalem, um dort gekreuzigt zu werden. Und der junge Mann begrüßt Jesus hier mit dieser höflichen Anrede und er sagt hier, guter Meister. Jesus geht direkt darauf ein, auf diese einfache Begrüßung und hinterfragt das in Vers 18. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer einer und das ist Gott. Und mit dieser Frage hinterfragt Jesus auch dieses Menschenbild und dieses Selbstbild, was dieser Mann vor sich hat. Er hinterfragt auch das Gottesbild, denn er sagt hier, okay, du denkst, du bist gut, weil du dich bemühst, nach den Geboten zu leben, die Gebote zu halten, aber kannst du das wirklich? Kannst du wirklich nach allen Geboten leben? Kannst du wirklich ohne Sünde leben? Nur Gott ist ohne Sünde und deswegen ist auch nur Gott gut. Also, wenn du mich jetzt gut nennst, bin ich dann Gott? Akzeptierst du dann, dass hier Gott vor dir steht, in Person von Jesus Christus? Oder bin ich eben nur gut, so wie du gut bist, weil du versuchst, gut zu leben? Was ist hier dein Maßstab für gut? Jesus führt jetzt diesen Gedanken weiter, und indem er den Mann an die Gebote erinnert. In Vers 19 zählt er dann einige Gebote auf, und für diejenigen, die die 10 Gebote kennen, uns wird natürlich sofort deutlich, okay, er zitiert hier nicht alle Gebote, also es ist nur eine Auswahl von Geboten, die er hier zitiert. Es sind 6 Gebote, die er hier aufführt. Das sind vor allem, wenn wir das dann genauer betrachten, das sind die 6 Gebote, die sich auf die Beziehung zwischen Menschen beziehen. Die anderen 4 Gebote beziehen sich auf die Beziehung zwischen Menschen und Gott. Diese Gebote zitiert er hier nicht oder spricht diese Gebote hier nicht ein. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum fragt Jesus hier nicht nach den 4 anderen Geboten? Es wäre ja total einfach gewesen, es wäre ein leichtes für Jesus gewesen, diesen Mann dann wegen irgendeiner Sünde oder wegen irgendwie fehlender Liebe zu überführen. Aber das ist nicht das, was Jesus hier tut. Stellen wir uns mal vor, Jesus hätte das gemacht. Er hätte gesagt, ja, hier, noch die anderen Gebote, ach, guck, und dann, da hast du auf jeden Fall gesündigt, das kann ich dir jetzt sagen. Was wäre das Ergebnis gewesen? Ja, Jesus hätte diesen Mann wahrscheinlich vor versammelter Menschenmenge bloßgestellt. Er hätte vielleicht fromme Lügen entlarvt, die so nicht stimmen. Er hätte das Selbstbild auf jeden Fall klargestellt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Sache nicht eingetreten wäre, nämlich er hätte nicht das Herz dieses Mannes getroffen. Aber genau das ist hier die Absicht. Genau das ist das, was Jesus hier bei diesem Mann erreichen will. Er will das Herz dieses Mannes treffen. Er will das Herz dieses Mannes ansprechen. Jesus hätte hier ja auch, also wenn wir das lesen, vielleicht hat sich der eine oder andere auch schon mal die Frage gestellt, Jesus hätte hier ja auch mit Logik oder mit Theologie antworten können. Er hätte gesagt, okay, pass auf, also um etwas zu erben, kann ich nichts tun. Ja? Erben kann ich nur, wenn jemand vorher stirbt und wenn er mich als Erbe eingetragen hat, dann erbe ich. Und so ist das auch mit dem Reich Gottes. Du kannst jetzt nichts von dir aus tun, indem du Gebote hältst oder so weiter. Aber das tut er nicht. Er diskutiert, er argumentiert hier gar nicht. Denn das Problem von diesem jungen Mann liegt ganz offensichtlich nicht in dem äußeren Einhalten von Regeln, von Geboten, damit hat dieser Mann überhaupt kein Problem, sondern das Problem dieses Mannes liegt darin, woran sein Herz festhält. Es liegt darin, dass sein Herz gefangen ist. Das ist das Problem dieses jungen Mannes. Und weil Jesus diesem Mann hier wirklich helfen will, gibt er ihm jetzt den ärztlichen Rat. Also das und das musst du tun, um gesund zu werden. Und Jesus stellt diesem jungen Mann hier daraufhin eine ganz einfache Aufgabe. Dieser junge Mann ist ja so darauf aus, durch irgendwie gute Dinge zu tun, um das ewige Leben zu erben. Und er stellt ihm jetzt eine einfache Zusatzaufgabe. Er sagt, okay, wenn du etwas leisten willst, um vor Gott gerecht zu sein, dann löse dich von dem, was dich gefangen hält, mit eigenen Worten. Vers 21. Löse dich von dem, was dich gefangen hält. Und wir müssen an dieser Stelle genau aufpassen, dass wir das hier richtig verstehen, worum es Jesus hier geht. Denn wenn wir diesen Vers jetzt einfach so lesen und diesen Vers aus dem Kontext herausreißen, dann könnte man sich hier die Frage stellen, wow, das ist ziemlich heftig. Das ist ziemlich heftig. Also muss ich jetzt als Nachfolger ja meinen ganzen Besitz verkaufen? Muss ich alles verkaufen und weggeben? Will Jesus uns das hier damit sagen? Wenn ich ewiges Leben haben will, muss ich alles verkaufen, alles weggeben? Denn es scheint ja so, wenn wir nur diesen Vers hier lesen, dann scheint es ja so, als ob Jesus diesem Mann genau das sagen möchte. Aber das ist gerade nicht der Fall. Genau das will Jesus diesem Mann ja nicht deutlich machen. Er benutzt das, um ihm etwas zu zeigen, aber darum geht es nicht. Denn das wäre ja eigentlich nur ein 11. Gebot. Also man könnte ein paar Gebote, die 10 Gebote nehmen und unten drunter schreibst du 11. Gebot, hätte Jesus oder Gott sagen können, verkaufe alles und gib es den Armen. Und damit wäre das erledigt. Darum geht es hier nicht. Jesus will bei diesem Mann und auch bei uns etwas ganz anderes erreichen durch das, was er diesem jungen Mann hier sagt. Er will ihm klar machen, dass er einen Erlöser braucht. Er braucht jemanden, der ihn erlöst. Und in dieser Zusatzaufgabe stellt er ihn nämlich auch gleichzeitig vor einer Entscheidung. Er sagt, löse dich von allem, was dich fest und was dich gefangen hält und dann und komm und folge mir nach. Wisst ihr, Nachfolge kann ich nicht nebenbei erledigen. Das geht nicht. Nachfolge ist auch keine Freizeitbeschäftigung oder irgendwie so eine Aktivität für ein paar andächtige Stunden am Sonntagmorgen von 10 bis 12. Das ist nicht Nachfolge. Nachfolge ist auch nichts so für Zeiten der Not. Ja, wenn es mir schlecht geht, ja, dann bin ich ganz dolle Nachfolger. Dann bete ich viel und dann tue ich viel. Herr, ich habe doch so viel getan, wie kannst du mich in so eine Situation führen? Das ist nicht Nachfolge. Nein, Jesus sagt, folge mir nach. Und wenn du ihm sagst, ich folge und ich bin Nachfolger, dann setzt du die Prioritäten in deinem Leben komplett neu. Jesus sagt, folge mir nach. Ich stehe an erster Stelle. Alles in deinem Leben ordnet sich dieser Nachfolge unter. Und es gibt nichts, was dich gefangen halten kann und gefangen nehmen darf. Ich stehe an der ersten Stelle. Dein Herz ist ganz auf mich ausgerichtet. Jesus sagt diesem Mann hier selbst, folge mir nach. Und geht, ist gerade auf dem Weg, wie ich schon erwähnt hatte, auf dem Weg, wohin, nach Jerusalem, um dort zu sterben. Er sagt, folge mir nach. Und ich finde, es gibt eigentlich kein besseres Bild für Nachfolger als das, was hier damit gesagt wird. Also wenn du sagst, du willst Jesus nachfolgen, dann bedeutet das, dass du dein Kreuz auf dich nimmst und dass du dein Ich in den Tod gibst, dass du bereit bist, dein Ich in den Tod zu geben. Nachfolge ist absolut radikal und ist auch absolut. Da gibt es nicht viel Spielraum für Verhandlungen oder für Auslegung. Und die Reaktion dieses jungen Mannes ist doch verständlich, oder? Ich glaube, also ich kann ihn total verstehen. Ich denke, ihr auch. Und trotzdem stelle ich mir ein paar Fragen. Herr Jesus, wolltest du nicht genau das Gegenteil? Du wolltest doch das Herz dieses Mannes erreichen. Wolltest du nicht genau das Gegenteil? Guck, jetzt dreht er sich um und geht weg. Jesus, er hätte so gut in deine Jüngergruppe gepasst. Er hätte deiner Jüngergruppe so gut getan. Stell dir doch mal vor, ein Angesehener, ein Junger, ein wohlhabender Mann in deiner Jüngergruppe. Das würde dem Ansehen und auch deinem Ansehen, du würdest vielleicht eine viel größere Reichweite haben. Du hast halt Zöllner und Fischer, das sind jetzt nicht so die angesehenen Leute. Komm, wir gehen ihm nochmal hinterher, wir laufen ihm nochmal hinterher. Vielleicht hat er ja irgendetwas falsch verstanden oder nicht richtig verstanden und wir sollten es ihm nochmal erklären. Aber nein, Jesus lässt ihn hier gehen. Und wisst ihr, ich habe mir hier die Frage gestellt, ob das auch Seelsorge ist. Kann das Seelsorge sein, diesen Menschen hier einfach gehen lassen? Und ich glaube ja, oder ich bin ziemlich davon überzeugt, dass es Seelsorge ist. Du kannst nur jemandem helfen, der erkennt, dass er Hilfe braucht und sie annimmt. Seelsorge ist das Bemühen, die menschliche Seele in eine richtige und eine rechte Verbindung zu Gott zu bringen und von allen anderen Bindungen zu lösen. Bei der Seelsorge geht es nicht darum, dass wir Menschen uns wohlfühlen und es uns gut geht, sondern dass durch mein Leben Gott verherrlicht wird. Mittelpunkt aller Seelsorge ist Gott und nicht der Mensch. Und auch wenn dieser junge Mann sich hier umdreht und weggeht, ist Jesus jetzt nicht verärgert oder zornig. Wir lesen, Jesus gewann ihn lieb. Das ist das, was er aus dieser Begegnung mit Jesus mitnimmt. Der Mann erfährt hier die Liebe Gottes, auch wenn es für ihn eine große Enttäuschung ist. Vielleicht sogar die größte Enttäuschung seines Lebens, weil ihm klar wird, dass er ein falsches Menschenbild und ein falsches Gottesbild ist. Jesus zeigt ihm hier, wie hart die Realität für ihn ist. Du kannst nichts tun. Du kannst von dir aus versuchen, aber du kannst nichts tun. Es wird nie reichen. Und diese ganze Situation, damit kommen wir auch zum vierten und letzten Punkt schon, diese ganze Situation hat die Jünger ganz schön mitgenommen. Die Jünger haben ja eigentlich nur zugehört, aber sie hat das richtig mitgenommen, das zu erleben, die Situation. Vermutlich waren sie auch total begeistert von diesem Mann, der da kam und beeindruckt vielleicht sogar davon, jung, erfolgreich, angesehen. Und Jesus sagt ihm etwas und er dreht sich um und geht weg und sie nimmt das mit. Und Jesus merkt das natürlich und macht ihnen dann deutlich, dass viel Besitz zum einen und damit verbundener Streben nach immer mehr Besitz eine unfassbare Gefahr darstellt, da wir uns an Dinge fesseln und unsere Prioritäten in unserem Leben falsch setzen. Und er wiederholt das dann nochmal, weil sie entsetzt sind. Er wiederholt das dann nochmal und nimmt dann dieses Beispiel von dem Kamel und dem Nadelöhr. Wir verstehen das Beispiel. Als die Jünger das hörten, also als sie das Beispiel hörten, lesen wir, waren sie entsetzt und fragten sich, wer kann dann gerettet werden? Oder andere Übersetzungen schreiben, wer kann dann selig werden? Und wisst ihr, ich kann die Jünger an dieser Stelle verstehen. Ich kann die Reaktion der Jünger auch verstehen. Und ich glaube, dass wir als Christen, als Kinder Gottes, dass wir den Jüngern in diesem Punkt total ähnlich sind. Wir sind auch oft total gefangen von dem Gedanken, dass wir von uns aus etwas zur Errettung beitragen müssen. Wir müssen gewisse Dinge tun, damit wir gerettet werden. Davon sind wir gefangen. Das ist irgendwie ganz, ganz tief in uns Menschen drin. Und damit kämpfen wir sogar sehr oft auch nach der Bekehrung. Jesus macht den Jüngern hier klar, es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Ich habe schon ein paar Predigten gehört und ein bisschen was gelesen. Es soll in Jerusalem wohl ein Tor gegeben haben, ein kleines Tor. Vielleicht ist das einigen auch bekannt. Ein kleines Tor in der Mauer. Und wenn das Tor soll Nadelöhr geheißen haben. Und wenn da die Kamele durch wollten, dann mussten alle Lasten abgenommen werden. Sie mussten auf die Knie und dann konnten sie mit ganz viel Mühe und so, konnten sie da irgendwie durchklettern. Und jetzt meinen einige, ja, vermutlich ne, wird das Tor hier gemeint. Aber nein, es kann sein, dass es das Tor gegeben hat. Aber Jesus spricht hier ganz sicher nicht von diesem Tor, denn wenn das so wäre, dass man durch ganz viel Mühe und so weiter irgendwie selber durch das Tor kommt, dann wären die Jünger nicht so entsetzt gewesen und Jesus hätte damit eigentlich die Aussage, die er versucht und die Wahrheit, die er versucht, diesem Mann hier klarzumachen, hätte er relativiert. Die Jünger sollten verstehen, dass absolut niemand von sich aus gerettet werden kann, indem er gute Taten tut oder besonders fromm lebt, so wie die Pharisäer, das reicht nicht. Das reicht nicht. Und das ist auch der Grund, warum die Jünger hier so entsetzt sind, weil sie jetzt anfangen zu verstehen, wer soll dann selig oder wer soll dann überhaupt gerettet werden von sich aus? Niemand. Es kann sich niemand retten. Sie erkennen hier, dass es für uns Menschen absolut unmöglich ist, auf irgendeine Weise, weder durch ein moralisches Leben, als moralisch angesehener Mann oder als Kamel, es ist total egal. Wir können von uns aus nicht das ewige Leben erarbeiten. Wir können nichts tun, damit wir es einfach ererben. Jesus lässt sie jetzt aber nicht hier einfach stehen, so nach dem Motto, okay, jetzt habt ihr eine ganz wichtige Botschaft verstanden und jetzt gehen wir weiter. Nein, das macht er nicht, sondern er löst das Ganze auch auf und er sagt, dass es eine Möglichkeit gibt. In Vers 27 sagt er, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Jesus war, das habe ich ja schon gesagt, er war hier auf dem Weg nach Golgatha, um dort diese eine Möglichkeit zu schaffen, die es möglich macht, das ewige Leben zu bekommen. Seine Jünger sollten aber an dieser Stelle erstmal verstehen, dass sie es durch menschliche Anstrengung nicht schaffen werden. Sie schaffen es nicht. Der reiche junge Mann, der hörte diese Worte nicht mehr. Er hat sich vermutlich viel von dieser Begegnung mit Jesus erhofft. Er hatte eine Frage, die ihn unfassbar gequält hat, die vielleicht noch gefehlt hat, um das Ganze für sich selber so in Ordnung sein zu lassen. Und jetzt hat er Jesus getroffen. Es wurde zu einer großen Enttäuschung, vielleicht zur größten seines Lebens, denn ihm wurde mitgeteilt, dass alles, was er bis jetzt getan hatte, was er versucht hatte, wonach er gelebt hatte, dass das nicht ausreicht. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus? Wie schaut es bei uns aus? Wisst ihr, ich glaube, so viele Menschen in den Gemeinden sind enttäuscht. Sie sind enttäuscht. Sie sind enttäuscht von der Begegnung mit Jesus Christus. Man wird das nie so sagen, weil man sowas ja nicht sagt, dass man von der Begegnung mit Jesus Christus enttäuscht ist. Aber im Kern ist es genau das. Man ist enttäuscht über diese Begegnung, weil man sich eigentlich etwas anderes erhofft hatte. Man hatte etwas anderes erwartet. Wir kommen zu Jesus und wollen das ewige Leben. Wir haben uns bekehrt. Wir wissen auch ganz genau, was folgen sollte, was passieren sollte in unserem Leben. Aber wir sind nicht bereit, einige Bereiche unseres Lebens, einige Hobbys, einige Wünsche und Vorstellungen, wie wir unser Leben gestalten wollen. Wir sind nicht bereit, einige Einstellungen, einige Pläne, einige Träume und spätestens da wird es ganz, ganz breit. Es kann alles Mögliche sein. Wir sind nicht bereit, diese Dinge aufzugeben. Wir sind nicht bereit, diese Dinge abzugeben, uns von diesen Dingen zu lösen. Und dann versuchen wir durch Dienste, wir versuchen durch ein frommes Leben, durch fromme Regeln, die wir uns teilweise sogar selber setzen, um fromm und vorbildlich zu leben. Wir versuchen durch diese Dinge und durch das Einhalten ein Stück weit das zu kompensieren, was wir nicht bereit sind aufzugeben und uns selber damit irgendwie einzureden, ja, es wird schon reichen, weil ich tue doch so viele gute Dinge. Nur Jesus steht, wir werden dabei selber unglücklich und Jesus steht da und sagt jedes Mal, Kind, das reicht nicht, das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Nur wenn ich dein Ein und Alles bin, nur wenn dein Herz auf mich ausgerichtet ist, wenn du dich von allen anderen Bindungen, Wünsche und so weiter, die dich treiben, die dich unglücklich machen, löst, nur dann hast du das Leben. Nur dann wirst du ein erfülltes Leben, ein ewiges Leben, ein Leben, was dich selber wirklich glücklich und wirklich friedlich, also im Sinne von das, was dir wirklich Frieden gibt, bekommen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ich weiß es nicht. Es kann sehr verschieden sein. Aber überprüf dich mal, ob es nicht Dinge in deinem Leben gibt, wenn du ganz ehrlich bist, ob es nicht Dinge in deinem Leben gibt, auf die das zutrifft. Hobbys, Wünsche, Bereiche deines Lebens. Dinge, wie du dir dein Leben vorstellst. Geh mal in dich. Ich möchte mit einer Geschichte schließen, die ich vor... Die habe ich schon vor, das war, muss jetzt schon ein paar Jahre sein, mal in einer Predigt schon mal erzählt hatte. Aber sie passt hier ganz gut zum Abschluss. Vielleicht hat der eine oder andere sie noch nicht gehört oder schon vergessen. Ein junger Mann, der hieß Jim, er hat sich bekehrt. Das soll eine wahre Geschichte sein, zumindest habe ich es so gelesen und so in Erinnerung. Und er hat sich bekehrt in Amerika und war total glücklich. Und diese Freude, das ist einfach rausgekommen. Und jeder, der ihn gesehen hat, hat auch gemerkt, Mensch, dieser Mensch ist glücklich. Der hat etwas erlebt. Ja, wir kennen auch Menschen, kennen auch sicherlich auch diese Situation, wenn Menschen bekehrt sind, dann ist da diese tiefe Freude, weil sich so viel im Leben geändert hat. Und bei diesem Mann hat er sich auch sehr, sehr viel zum Positiven geändert. Das war also keine Freude, die nur so ein bisschen anhielt, sondern das war eine lange Freude. Und das hielt ganz lange an. Und irgendwann gab es einen Mann aus der Gemeinde, der ihn sah. Also es wurde ja auch offensichtlich immer, dass er so glücklich war und fröhlich war. Der war älter und er dachte sich, der hat einige Dinge einfach nicht verstanden. Ja. Diese Freude so lange, ich glaube, der hat einige Dinge einfach nicht verstanden. Und ich muss mich mal mit ihm unterhalten. Ich muss ihm mal den Ernst der Lage mal nochmal deutlich machen. Also ging er zu diesem Mann, zu diesem Jim und sagte, du, ich würde mich gerne mit dir unterhalten und hast du mal Zeit, ich würde dich gerne ein bisschen kennenlernen. Er sagte, ja, ist kein Problem, ich arbeite. Er hatte einen harten Job, er arbeitete auf so einer Dampflokomotive und hat da die ganze Zeit die Kohlen in den Kessel geschüppt. Aber er sagte, du kannst da gerne, da ist Platz, du kannst gerne mit rein und dann fahren wir ein bisschen Zug, wir können uns unterhalten, ich arbeite, reden dabei, darf ich ja, kann ich. Also können uns gerne unterhalten. Alles klar, gesagt, getan, der Termin wurde ausgemacht. Und dann kam auch der ältere Bruder zum Bahnhof, stieg ein und so sind sie dann losgefahren. Und irgendwann ging es dann auch um diese Themen. Ja. Während der Fahrt fing der ältere Bruder dann an zu erzählen, was man als Christ so alles tun muss. Und du musst das machen und du musst das machen. Und das ist ganz wichtig, das musst du auf jeden Fall einhalten, damit du auch ewiges Leben bekommst und so weiter. Das ging immer weiter. Und nach einer Weile, Jim wurde immer ruhiger. Der hat irgendwann nichts mehr gesagt. Der war nur noch am Schippen. Dampf fuhr da durch die Lokomotive, fuhr immer schneller, weil er auch immer mehr reinpackte. Er wurde ziemlich traurig. Der Mann bemerkte das auch. Er ist ruhig. Die Freude ist so ein bisschen verschwunden. Er dachte sich, okay, jetzt hat er es wahrscheinlich verstanden, worum es geht. Ja, dass es ganz schön hart ist. Und irgendwann sagte Jim dann, du, ich glaube, wir haben nicht denselben Gott und denselben Glauben. Dein Glaube besteht aus drei Buchstaben. Tun. Tu das, tun, tun, tun. Mein Glaube besteht aus fünf. Getan. Für mich wurde alles getan. Wisst ihr, ich finde, das beschreibt so gut, wenn es ums ewige Leben geht, liebe Gemeinde, wurde alles für uns getan. Es wurde alles für uns getan. Jesus Christus ist nach Golgatha gegangen, um uns einen Weg der Erlösung zu schaffen. Und wir müssen nichts aus einer krampfhaften Anstrengung heraus tun, um versuchen, gerettet zu werden. Wir müssen einfach bereit sein, alles, was uns hält, was uns fesselt, Jesus abzugeben und ihm nachzufolgen. Und ich hoffe, dass wir das hier heute mitnehmen. Ich hoffe, dass du das in deinem Leben bereits erlebt hast. Oder ansonsten wünsche ich es dir, dass du es in deinem Leben erlebst, dass Jesus Christus alles für dich getan hat. Er hat am Kreuz auf Golgatha mit seinem Blut einen Weg der Errettung geschaffen. Und du darfst und du solltest diesen Weg in Anspruch nehmen, denn dieser Weg ist alternativlos. Es ist der einzige Weg zum Vater. Es ist der einzige Weg zum ewigen Leben. Gott segne dich. Amen. Ich würde noch gerne für euch beten. Lasst uns aufstehen. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir und wir danken dir dafür, Herr, dass wir aus deinem Wort lernen dürfen. Und oft kennen wir diese Begegnung in deinem Wort, weil wir sie schon oft gelesen haben. Und wenn wir uns damit nochmal neu beschäftigen, dann werden uns mal wieder Dinge wichtig. Und so dürfen wir uns heute diese Situation anschauen. Und wenn wir ehrlich sind, dann gibt es vermutlich auch bei uns im Leben Dinge, die uns fesseln, Dinge, die uns gefangen nehmen, Dinge, die da sind und immer wieder so einen Reiz auf unser Leben ausmachen. Und wir stellen fest, dass wir uns immer mehr darauf konzentrieren, dass wir unsere Prioritäten in unserem Leben darauf ausrichten. Und dann stellen wir auch gleichzeitig fest, wie die Nachfolge schwierig wird. Wie wir diesen Frieden verlieren in unserem Herzen und uns irgendwie doch die Frage stellen, ja, was muss ich denn noch mehr tun, um gerettet zu werden? Aber wir vergessen dabei, dass du alles für uns getan hast. Und dass du dastehst und uns auch immer wieder diese Wahrheit sagst, du kannst nichts tun, als das anzunehmen, was ich für dich getan habe. Und so bitte ich dich darum, Herr, dass du an jeden heute einfach ansprichst, vielleicht auch im Nachdenken dieser Woche. Und wenn das der Fall ist, dass du uns nicht in Ruhe lässt, sondern dass du uns veränderst, dass wir bereit sind, uns verändern zu lassen, dass wir uns neu auf dich ausrichten, damit wir wirklich ein Leben leben, so wie du es dir für uns vorgestellt hast. Mit Ziel, mit Frieden und Befreiung. Segnet uns darin und lass uns jetzt auch im Abendmahl darüber nachdenken und dafür dankbar sein für das, was du geschaffen hast, dafür, dass du diese Möglichkeit für uns mit deinem Blut erkauft hast. Amen.